Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Von Algorithmen komponierte Opern und Bühnenbildner aus dem Rechner. Wie die digitalen Medien das zeitgenössische Musiktheater verändern, darum ging es an diesem Wochenende in Karlsruhe. Mal sehen, ob das auch in unseren heutigen Premierenkritiken eine Rolle spielt. Wir sind bei Theater, Opern und Tanzpremieren in München, Regensburg und Antwerpen. Und Saarbrücken steht auch noch auf dem Fahrplan, die Preisverleihung des Max-Ophüls-Filmfestivals. Ist schon schade, dass Matthias Lilienthal, noch Intendant der Münchner Kammerspiele, das Haus bald verlassen muss, wo doch gerade so tolle Produktionen entstehen. Zum Beispiel von dem Regisseur Christopher Rüping. Der ist gerade auch in Zürich eingebunden, war aber mit seinen Münchner Inszenierungen von Brechts Trommeln in der Nacht und dem 10-Stunden-Projekt Dionysos-Stadt zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Jetzt stellt er sich nochmal dem Frühwerk Brechts und inszeniert in München im Dickicht der Städte. Nach Brecht. Aus der Premiere kommt für Fazit der Theaterkritiker Christoph Leibold. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Berlin.
Das ist ein Stück über die Einsamkeit der Menschen in der Großstadt Anfang der 20er Jahre geschrieben. Wie zeigt uns Christopher Rüping diesen Kampf gegen die Vereinzelung?
Ja, vielleicht muss man erst mal sagen, Einsamkeit in der Großstadt, das klingt immer so nach Anonymität in der Großstadt, darum geht es nur bedingt. Also Großstadt, das ist moderne Welt, schon bei Brecht. Zugleich ist die Stadt eben ein Dickicht, ein Dschungel, ein undurchschaubarer. Jeder ist sozusagen auf einen einsamen Kampf, kämpft einen einsamen Kampf, ist auf sich selbst gestellt. Es gibt also keine klaren Regeln, allenfalls gilt sowas wie das Gesetz des Stärkeren. Das ist zunächst gleichbedeutend mit dem, dass der Reiche sich durchsetzt. Insofern ist es Klassenkampf. Also kurz vielleicht zur Handlung, ein Wohlhabender tritt an gegen einen Mittellosen, also der reiche Holzhändler Schlink will dem Bibliotheksangestellten Garga seine Meinung abkaufen. Geld kauft Geist. Dann bietet Schlink Garga einen Rollentausch an. Er übergibt ihm Haus und Besitz und Garga macht dann erstmal das, was er bisher als Erniedrigter von den Herrschenden gelernt hat. Das wird bei Christopher Rüping stark ausgespielt, nämlich er erniedrigt Schlink. Hier wird es zum Beispiel so dargestellt, dass ein Zuschauer gebeten wird, auf die Bühne zu kommen, von Garga und Schlink ins Gesicht zu spucken. Danach wird es dann schwierig, die Handlung so nachzuerzählen. Die entzieht sich der Nacherzählbarkeit. Das ist im Stück und in der Inszenierung so. Das ist, denke ich, was Rüping interessiert hat, diese Regellosigkeit, die letztlich endlich zu einem Kampf von jedem gegen jeden führt und das inszeniert er. Die Rollen wechseln, jeder Schauspieler spielt mal jeden und es sind immer wieder Kampfhandlungen. Wenn man so will, das Moderne, das ist eine komplexe Welt, in der wir sind hier, deren Regeln wir nicht mehr überblicken. Drum hat das keine leichte Lesbarkeit, birgt dafür dann, es ist schön, wenn sowas auch ein bisschen uneindeutig ist, aber es birgt immer die Gefahr auch, dass die Aufführung etwas zerbröselt und das ist eine Gefahr, der auch Christopher Rübings Inszenierung nicht ganz entgeht.
Er inszeniert diesen Kampf, das Stichwort fiel jetzt schon, in 10 Runden. Hier beginnt jetzt gleich die 2. Runde, als der Holzhändler Schlink seinen Besitz dem arbeitslos gewordenen George Garga überschrieben hat, also diese Machtverhältnisse umkehrt.
Mein Haus ist jetzt das Ihre. Dieser Holzhandel gehört Ihnen, Herr Garga. Von heute ab lege ich mein Geschick in Ihre Hände. Von heute ab bin ich Ihre Kreatur.
Du machst also alles, was ich von dir will?
Ja.
Alles?
Alles.
Warum?
Ich bin der Sucht verfallen, Fühlung zu bekommen. Mein Körper ist wie taub. Sogar meine Haut ist davon betroffen. Die Menschenhaut im natürlichen Zustand ist zu dünn für diese Welt. Deshalb sorgt der Mensch dafür, dass sie dicker wird. Alle Leiden können bekämpft werden durch dicke Haut. Nur nicht das Letzte, das Unheilbare, die Langeweile.
Was für eine Stimme, Julia Riedler. Die Geschlechterrollen sind hier also aufgelöst, ja?
Ja, das Stück bei aller Regellosigkeit, es bedient dann doch... Es ist halt schon ein bisschen älter, die überholte Regelhaftigkeit von traditionellen Geschlechterrollen, die steckt in dem Stück und das hebt Rüping auf mit dieser Cross-Gender-Besetzung. Also Garga und Schlink werden zunächst von 2 Frauen gespielt, Julia Riedler und Großvantje Kohlhoff. Also der Kampf soll nicht nach den klischeehaften Regeln eines Kampfs der Geschlechter stattfinden, die eben überholt sind, diese Rollen. Dazu kommt, wie ich gesagt habe, dass dann Rollen durchgewechselt werden. Und es geht aber um den Kampf. Nur der Kampf bringt Menschen zusammen oder nur der Kampf bringt uns zusammen, sagt Schlink am Anfang. Es ist ein Ringen, um den anderen niederzuringen, aber es schillert auch, es ist auch ein Ringen um Nähe. Und dieser Kampf jeder gegen jeden findet auch mal zu so einer utopischen Gemeinschaft. Das ist Improvisation bei Christopher Rübing, wo alle plötzlich sich bis auf die Unterwäsche ausziehen und unter einer Steppdecke verschwinden. Klingt fast wie Gruppensex, aber es geht, glaube ich, eher um Gruppenzärtlichkeit, also um die Utopie von Solidarität, ausgedrückt durch diese maximale Nähe zwischen Menschen. Das löst sich dann aber auf. Und vielleicht eins noch, es wird Deutsch, Englisch, Arabisch, Serbisch gesprochen. Mhm. Ein Sprachenmix, weil auch die Schauspieler aus verschiedenen Ländern kommen. Das hat aber eine Selbstverständlichkeit, diese Mehrsprachigkeit.
Ist es dann übertitelt?
Genau, immer jeweils in der Sprache, immer ins Deutsche übersetzt, oder wenn es Deutsch ist, dann wird es ins Englische übersetzt für englische Zuschauer. Man muss gar nicht immer rätseln, wieso jetzt welcher Satz in welcher Sprache ist. Ich denke, es erweitert so diesen Kampf im Zwischenmenschlichen bei Brecht und den gesellschaftlichen, also den Klassenkampf, hin zu einer, ja, eine Ausweitung auf eine globale Kampfzone sozusagen.
Bei Trommeln in der Nacht hat Rübing das ja noch im Originalsetting der Uraufführung spielen lassen, also fast. Wie ist das diesmal?
Naja, die Bühne ist vollgestellt mit so Rollcontainern und da werden einzelne Requisiten, Kulissenteile herausgeholt. Es ist ja ein Stück, das eben so ein bisschen krude, fragmentarisch ist, und ähnlich ist diese Bühne sozusagen eine Welt, die sich aus Versatzstücken von Kulissenteilen zusammensetzt, aber nie so ein geschlossenes Ganzes gibt.
Klingt jetzt, finde ich, bislang noch nicht wieder Theatertreffen verdächtig.
Nee, Christoph Rübing hat einen sehr eigenen Zugang zum Stück und trifft trotzdem irgendwie diesen Charakter sehr gut, dieses wüste, krude, fragmentarische. Und das ist aber gleichzeitig Stärke und Schwäche des Stücks und damit auch Stärke und Schwäche der Inszenierung. Also einerseits diese Deutungsoffenheit ist schon gut, es hat eine Mehrdeutigkeit. Manchmal ist es halt so, dass es dem Denken ein bisschen arg wenig Anknüpfungspunkte gibt oder zu viele auf einmal. Also man steigt dann immer wieder aus und es zerbröselt manchmal ein bisschen. Also insofern, es ist kein ganz schlechter Abend, aber durchwachsen.
Christoph Leibold über die heutige Premiere an den Münchner Kammerspielen im Dickicht der Städte nach Brecht, inszeniert von Christopher Rübing. Die nächsten Vorstellungen sind am 27. Januar sowie am 8. und 9. Februar. Christoph Leibold, schönen Abend noch.
Danke, servus.
Wie könnte die Oper im Jahr 2070 aussehen? Und wie verändern die digitalen Medien schon heute das Musiktheater? Darum ging es an diesem Wochenende bei einem großen Opern- und Medienkunstsymposium in Karlsruhe, veranstaltet vom Zentrum für Kunst und Medien, ZKM, und dem Badischen Staatstheater. Eingeladen waren Medienkünstler und Theatermacher, und verfolgt hat das Ganze natürlich auch Peter Spuhler, der Generalintendant des Staatstheaters. Guten Abend, Herr Spuhler.
Ja, schönen guten Abend.
Warum drängt sich dieses Thema Oper und Medienkunst im Jahr 2020 auf?
Also die wunderbare Traditionskunst vom Oper war immer ganz besonders geschickt darin, die modernsten Techniken mit ihrer eigentlichen Kunst, also mit dem Gesang und der Bühnendarstellung, zu verbinden. Daran erinnerte heute auch Kai Voges in seiner Keynote. Er hat gesagt, ab dem Moment, wo es um Oper ging, ging es auch um Maschinen, Theater als Maschinenraum. Es ging um Zauber, es ging um Verwandlung. Erstmal im Barocktheater mit den klassischen Theatermitteln. Irgendwann bei Meyerbeer kam dann die erste Glühbirne auf der Bühne zum Einsatz für einen Sonnenaufgang. Und heute interessiert sich die Oper natürlich für die neuen Medien, für die digitalen Techniken, um ihre Kunstform zu bereichern.
Ja, Opernregisseure, Regisseurinnen arbeiten zunehmend nicht mehr nur mit klassischen Bühnenbildnern zusammen, sondern eben immer häufiger mit Medienkünstlern. Auch werden Opern ja immer häufiger von Theaterleuten inszeniert. Ist der Einsatz digitaler Technologien in der Oper vielleicht auch ein Trend, der jetzt vom Theater rüberschwappt?
Ich glaube, das ist ein Trend, aber der ist eigentlich schon viel, viel älter. Also in Bühnenkunst als Gesamtkunstwerk geht das eigentlich mit Pizzicato los. Dann gab es Josef Svoboda, diesen genialen Techniker, Erfinder und tschechischen Bühnenbildner, mit der Laterna Magica nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die Ursprünge liegen immer eigentlich 40 Jahre früher oder 50 Jahre früher, als wir das gemeinhin wahrnehmen. Und Manuel Braun, einer der gefragtesten Videokünstler, der jetzt gerade den Tannhäuser in Bayreuth ausgestattet hat mit seiner Filmkunst, hat eigentlich ein bisschen kritisch gesagt, warum ist Video eigentlich noch so etwas Besonderes? Es ist doch eigentlich längst etwas Selbstverständliches, es ist ein Ausdrucksmittel unserer Zeit. Und sehr spannend fand ich, was Stefan Mösch, Musikwissenschaftler, gesagt hat. Und zwar, es ist langweilig, wenn wir Medienkunst als Bebilderungsinstrument nehmen. Ja. Also quasi, wenn die Medienkunst die historisch gemalte Dekoration ersetzt. Das wäre eigentlich nur wieder Dekoration mit gemalten Bildern, sondern interessant wird das wahrscheinlich dann, wenn es ein enges Zusammenwirken gibt zwischen Komponisten, digitaler Technik und optischer Digitalität. Und interessant ist, dass wir alle, auch ich, als wir dieses Symposium konzipiert haben, erstmal an die optischen Mittel gedacht haben. Aber natürlich gibt es Digitalität und Medienkunst auch in der Komposition. Mhm. Also es gibt ja kompositorische Algorithmen, also wo der Computer selber komponiert. Und es gibt kompositorische Unterstützung durch Computer und Digitalität.
Sie hatten ja auch viele internationale Teilnehmer nach Karlsruhe eingeladen an diesem Wochenende aus Linz, aus Helsinki, aus Moskau und St. Petersburg. Welche Impulse, welche Innovationen sind für Sie aus diesem internationalen Kontext besonders interessant?
Spannend ist erstmal, dass wir Deutschen ja oft das Gefühl haben, wir sind so in allem relativ weit vorne, sei es im Umweltschutz, sei es in ästhetischer Entwicklung und auch auf dem Gebiet der Oper und auf dem Gebiet der Digitalität ebenfalls. Und dann stellen wir auf einmal fest, nein, andere Länder sind weiter, haben weniger Berührungsängste, da gibt es einen viel freieren Umgang in dieser Kombination Oper und Digitalität, so zum Beispiel in Finnland. Also die finnische Intendantin der Nationaloper hat uns erklärt, dass sie jetzt ein regelmäßiges Festival haben, wo sie internationale Medienkünstler einladen aus der ganzen Welt, sich an einem Wettbewerb zu beteiligen und eben Kunstwerke in regelmäßiger Folge entstehen lassen und dort auch zusammenarbeiten mit den Forschungslaboratorien von Nokia, die mit ihrem Know-how unterstützen. Und das ist natürlich unendlich interessant, überhaupt dieser Blick auf Theater nicht nur als ein modernes oder ein klassisches Museum, sondern dass Theater auch ein Labor sein kann. Und dieser Gedanke war für mich einer der stärksten Impulse heute aus dem Symposium heraus, dass wir natürlich auch an unseren Häusern, auch in Deutschland, Forschungsabteilungen brauchen. Und das Interessante am Forschen ist auch das ziellose Forschen oder dass man etwas anderes bekommt, als man eigentlich ursprünglich erreichen wollte. Das heißt, wir kennen alle dieses wunderbare Beispiel. August der Starke will Gold haben und seine Forscher erfinden sozusagen oder reerfinden das Porzellan, ein anderes Gold, ein weißes Gold. Mhm. Und ich habe für mich mitgenommen, dass wir eigentlich, und da wäre Karlsruhe ein wunderbarer Ort, ein solches Forschungslabor brauchen für digitale Kunst und Oper, Musiktheater. Zum einen ist Karlsruhe gerade City of Media Arts geworden, als meines Wissens einzige deutsche Stadt, also dieser UNESCO-Titel, der innovative Handeln einer Stadt in Richtung von Digitalität und digitalen Medien auszeichnet. Zum anderen gibt es hier einige hochinteressante Player. Das Zentrum für Medienkunst, ZKM, das Sie schon genannt haben, der Veranstaltungsort des heutigen Symposiums, eines der Top-10-Museen in der Welt und in seiner Form relativ einzigartig Medienkunst eben als Thema haben, dann die Hochschule für Musik, die Hochschule für Gestaltung, zuletzt das Staatstheater, die wir jetzt extra eine Reihe aufgelegt haben, Oper und Medienkunst, wo wir einmal im Jahr eine entsprechende Inszenierung auf die Bühne bringen wollen.
Das war jetzt schon fast eine Bewerbungsrede, Herr Spuhler. Was bedeuten denn diese digitalen Veränderungen eigentlich für die Sängerinnen und Sänger, für das Orchester? Damit sind ja viele neue Herausforderungen verknüpft und ja, die bekommen einfach nicht mehr die ungeteilte Aufmerksamkeit.
Also da war sehr interessant, was der kluge Dramaturg Karl Hegemann gesagt hat. Und zwar, es geht letztendlich bei Theater, und damit meinte er Oper und Schauspiel, immer um körperliche Koexistenz. Also das heißt im Kern darum, dass Zuschauer, lebendige Zuschauer in einem Raum den lebendigen Künstlerdarsteller spüren und erleben. Und er sagt, das ist der Kern. Und bei allem Interesse an neuen Medien dürfen wir nicht vergessen, dass da Theater entsteht. Dem hat Kai Voges interessanterweise widersprochen, der ja momentan vielleicht der innovativste Intendant ist, was den Einsatz neuer Medien in Deutschland betrifft.
In Dortmund.
In Dortmund. Und der hat als Beispiel erwähnt seine Inszenierung, die er zusammen mit dem Berliner Ensemble gemacht hat, wo die Aufführung gleichzeitig stattfindet in Berlin und in Dortmund, über Glasfaserkabel übertragen wird, also sozusagen an zwei Orten erlebbar ist. Einmal eben nur in der digitalen Übertragung und dem Dortmunder Live-Teil und in Berlin mit dem Berliner Live-Teil und der Dortmunder Übertragung. Und hat eben dafür plädiert, dass in Zeiten, wo wir nicht mehr von drei Dimensionen reden, wo also physikalische Erkenntnisse, Einstein uns sagt, es gibt viel mehr Dimensionen, wir auch diese Idee der Mehrdimensionalität, der Gleichzeitigkeit und auch des nicht mehr normalen Verstehens von Raum eigentlich ins Theater einfließen lassen müssen und uns möglicherweise auch von dem Gedanken verabschieden müssen, dass wir mit den aktiven Künstlern im gleichen Raum sind. Vielleicht treffen wir sie in einem virtuellen Raum.
Würden Sie denn sagen, die traditionelle Oper, bei der die Musik und vor allem die Musik im Mittelpunkt steht, die ist ein Auslaufmodell?
Überhaupt nicht, sondern die ist stark wie immer. Da war eigentlich das letzte Panel das Spannendste, nämlich das mit den Komponisten, weil ich sehe da die größte Möglichkeit, Türen zu öffnen, was sozusagen die traditionelle Kunstform Oper betrifft, in der Frage des Komponierens. Denn wir wissen alle, bei der Oper ist die Musik das Allerwichtigste, prima la musica. Und die Frage ist, wie werden sich Komponisten in der Jetztzeit, in der Zukunft des Computers, der künstlichen Intelligenz bedienen, um eben zu komponieren. Und ansonsten mache ich mir über die Oper überhaupt keine Gedanken. Sie ist lebendig wie immer. Sie ist klug genug, sich der neuen Medien zu bedienen. Es hat jemand sehr schön gesagt, dass die Zauberoper, also Mozarts Zauberflöte, natürlich alle damaligen Möglichkeiten für die Wasserprobe, Feuerprobe eingesetzt hat, die zur Verfügung standen. Und wenn Mozart und Schikaneder damals schon Medienkunst gehabt hätten, hätten sie sie wahrscheinlich eingesetzt, um die Menschen zu verzaubern. Mhm. Und zwar ohne Berührungsängste. Das wurde auch immer wieder betont. Die Oper hatte nie Berührungsängste und sie hat nie ihren Kern, ihre eigentliche Wesenheit verloren, weil sie so stark ist.
Herr Spuhler, wer war denn heute Ihr Publikum bei diesem Symposium?
Also es war ganz erstaunlich und verblüffend. Ich hatte vielleicht 50 interessierte Fachleute aus dem Theater erwartet und stattdessen waren wir ca. 200 Menschen und die meisten davon kannte ich nicht. Ich weiß gar nicht, wo die herkamen. Sehr viele junge Leute, offensichtlich Medienkünstler aus ganz Deutschland. Das war für mich ein Zeichen, dass wir unseren Bubble verlassen haben, in dem wir Theaterleute auch drin sind und uns in Begegnung begeben haben mit neuen Leuten. Und das ist für mich eigentlich das großartigste Ergebnis dieses Symposiums gewesen.
Sagt Peter Spuhler, Generalintendant des Badischen Staatstheaters Karlsruhe, über das Opern- und Medienkunstsymposium an diesem Wochenende. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Spuhler.
Herzlichen Dank.
Zum Auftakt des Beethoven-Jahres hat der estnische Komponist Jüri Reinwirre ein Auftragswerk für das Theater Regensburg komponiert, auf der Suche nach einer eher unterbelichteten Seite Beethovens.
Wir kennen ja Beethoven sehr als Heroiker, als Revolutionär, als ein fast ein bisschen auch so ein brutaler Mann. Aber ich entdeckte durchaus, seine Musik geht auch so einen Duft einer Frau. Und ich dachte, da muss etwas dahinter sein, eine Zärtlichkeit.
Ganz schön dramatisch, diese Zärtlichkeit, um die es hier geht. Aber das ist der Situation ja auch angemessen. Denn Minona, so heißt die neue Oper von Jüri Reinwirre, ist keine geringere als, wie es aussieht, Beethovens uneheliche Tochter. Jüri Reinwirre hat nicht nur komponiert, sondern auch das Libretto geschrieben. Ingmar Bergmann soll ihn dazu animiert haben, seine Texte selbst zu schreiben. Uwe Friedrich hat die Regensburger Uraufführung gerade miterlebt. Was für eine Geschichte erzählt Reinwirre im Beethoven-Jahr?
Er erzählt die Geschichte dieser Tochter, die kein eigenes Leben führen durfte, weil erstens zu ihren Lebzeiten oder jedenfalls in ihren frühen Jahren das ein Geheimnis war, dass Beethoven auch nur der Vater sein könnte. Dann hat der offizielle Vater, also der Mann der Mutter, das ist der Baron von Stackelberg, ein ganz wichtiger Pädagoge in Estland, der hat diese Töchter entführt und sie sehr pietistisch erzogen. Es gibt eine Äußerung, dass sie wie Blumen in einem Garten waren, die nicht blühen durften. Und das Ganze wird dann zum Schluss hoch emotional und auch tief traurig, weil sie erst sehr spät die alten Liebesbriefe ihrer Mutter findet und dann merkt, dass der von ihr verehrte Komponist Beethoven wohl ihr Vater war.
Tragische Geschichte. Wie setzt Jüri Reinwirre das in Klänge um?
Das wirklich Faszinierende ist, dass Jüri Reinwehre sich traut, eine hochemotionale Musik zu schreiben, sehr traditionsbewusst. Er hat vorher gesagt, dass er gar nicht so ein früher und junger Beethoven-Verehrer war, sondern den er spät entdeckt hat und natürlich jetzt auch als Komponist da von ihm gelernt hat. Er setzt diesen traditionellen Orchesterapparat ein, der mal nur melancholische Klangflächen aufruft und der dann wieder ganz groß auftrumpft, Beklemmung schaffen kann, weniger Freude, weniger utopische Räume. Es gibt ein Fidelio-Zitat und Leonore taucht da noch auf. Immer aber sehr gut für die Stimmen geschrieben. Da können wir einen Ausschnitt mal hören.
Parolin, wollen Sie von der Musik heute noch verlangen, dass sie kirchenfromm sei? Das hieße doch, den großen Beethoven-Platz klein zu machen.
Haben Sie die Interpreten überzeugt, vor allem die Minona?
Unbedingt. Theodora Varga, die wir jetzt mal ganz kurz nur gehört haben, als alte Minona, sehr anrührend im Spiel, im Entsetzen über ihr verlorenes Leben zum Ende hin, gleichzeitig sehr sittenstreng, also der Pietismus steckt doch sehr in ihr drin. Das macht sie großartig deutlich. Wir haben gerade Johannes Moser gehört, das Graf von Teleki, auch die anderen, das ist aus dem Ensemble besetzt, auch die anderen machen das wirklich mit Herzblut und man merkt auch hier, dass Jüri Reinwehre sehr virtuos für ein solches Ensemble schreiben kann, die das dann auch wunderbar umsetzen, zusammen mit dem Dirigenten Xinchao Lin und einem Orchester, das ja nicht unbedingt gewöhnt ist, zeitgenössische neue Musik so mit Hingabe zu spielen und nicht nur durch.
Ups, da ist die Leitung zu Uwe Friedrich leider gekappt an dieser Stelle. Leider kommen wir nicht mehr durch zu Uwe Friedrich. Die Zeit rennt uns auch davon in diesem Fazit heute Abend. Auf jeden Fall war unser Kritiker begeistert von der Uraufführung der Oper Minona von Jüri Reinwehre am Theater Regensburg. Die haben in diesem Jahr 7 Opernpremieren dort auf dem Spielplan. 3 davon sind Uraufführungen. Also ein ganz schön mutiges Theater in Regensburg.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Thomas Jedicke.
Die Schriftstellerin und Auschwitz-Überlebende Sofia Posmisch ist vom polnischen Staatspräsidenten Duda mit der höchsten Auszeichnung der Republik Polen, dem Orden des Weißen Adlers, geehrt worden. In seiner Rede würdigte Duda ihre Verdienste im Gedenken an den Holocaust.
Chciałem pani bardzo serdecznie podziękować.
Im Namen der Republik Polen danke ich Ihnen für das Zeugnis einer Überlebenden, das Sie seit vielen Jahren mit uns teilen. Es ist ein spezifischer, äußerst menschlicher, hassloser Blick auf den Menschen, in seine Tiefe, auf sein Verständnis der Welt und seine Sichtweise auf diese Welt. Ihr Zeugnis ist ein äußerst wichtiges polnisches Erbe dieser schwierigen Zeit.
Als Schriftstellerin erregte Posmisch 1962 mit ihrem Hörspiel Die Passagierin aus Kabine 45 große Aufmerksamkeit. Das Hörspiel schildert die fiktive Begegnung einer Auschwitz-Überlebenden mit einer ihrer ehemaligen SS-Aufseherinnen während einer Ozeanüberquerung. Jonathan Franzen hält den Kampf gegen den Klimawandel für verloren. Warum geben wir das nicht zu und nehmen uns dann die Freiheit, darüber nachzudenken, wie wir unsere Ressourcen einsetzen wollen, sagte der amerikanische Autor im Spiegel-Interview. Die Klimaaktivisten sollten aufhören, sich etwas vorzumachen. Das menschliche Verhalten wird sich nicht ändern, solange wir glauben, dass wir immer noch Zeit haben, alles abzuwenden, sagte der 60-Jährige. Als vor 2 Jahren in Berlin weniger Regen als in Los Angeles gefallen sei, sei ihm klar geworden, dass die Klimakatastrophe begonnen habe. Deswegen sollten wir seiner Meinung nach jetzt darüber nachdenken, wie wir uns auf die kommenden Erschütterungen vorbereiten. Denn die Katastrophe werde richtig viel Geld kosten. So viel sei klar, so Franzen weiter. Rammstein, Helene Fischer, die Toten Hosen, Sarah Connor, Peter Maffay und Marius Müller-Westernhagen haben von ihren Plattenfirmen einen größeren Anteil an den stark wachsenden Einnahmen aus dem Streaming-Geschäft verlangt. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung FAS berichtet, dass sich 14 Manager und Anwälte von Musikern gegen die Plattenfirmen zusammengeschlossen haben. Die Zeitung zitiert aus einem Schreiben an die Plattenfirmen, wonach die Vertreter der Musiker gemeinsame Interessen in Zukunft gebündelt vertreten wollen, um die bisherigen Abrechnungs- und Verteilungsmethoden beim Musikstreaming zu überprüfen. Im deutschen Musikgeschäft gab es einen solchen Aufstand der Stars laut FAS noch nie. Die Manager der Musiker forderten die Vertreter der Plattenindustrie demnach zu einem Treffen im Februar in Berlin auf, um über das Thema zu beraten.
Am Abend wurde in Saarbrücken der 41. Max-Ophüls-Preis verliehen zum Abschluss des Festivals für den deutschsprachigen Filmnachwuchs. Der Hauptpreis der Jury, der geht an den Spielfilm Neubau in der Regie von Johannes Maria Schmidt. Darin erzählt er von einem schwulen Mann in der brandenburgischen Provinz, der sich nach einem freien Leben in der Berliner Szene sehnt und dennoch seine Verpflichtungen im Dorf nicht vernachlässigen möchte. Unser Filmmagazin Vollbild hat heute Nachmittag bereits 1,5 Stunden live aus Saarbrücken gesendet. Jetzt wollen wir mit Patrick Wilinski Bilanz ziehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Zum Auftakt habe ich hier ein Fazit mit der Festivalleiterin Svenja Böttger über den sogenannten Queeren Blick gesprochen, ein Schwerpunkt des diesjährigen Festivals. Es gab Podien, es gab den Ehrenpreis für Rosa von Braunheim. Passt die Auszeichnung dieses Films Neubau also auch in diesen Kontext?
Ja, in gewisser Weise schon. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass vor gut 40 Jahren mit Taxi zum Klo hier ja auch ein Spielfilm gewann, der damals sehr offensiv sich mit einer schwulen Lebenswelt auseinandergesetzt hat. Übrigens auch ein gesellschaftlicher Skandal damals. In dieser Hinsicht ist Neubau formal vielleicht nicht so revolutionär und er schockiert auch nicht. Diese Hauptfigur Markus ist zunächst ein sehr schweigsamer Mann, der seine Oma pflegt und deren Partnerin. Er will aber nach Berlin, das haben Sie gerade auch so schön gesagt, will aber, dass dieses Leben der Pflege und Arbeit auch nicht ganz aufgegeben wird. Und deshalb fantasiert er sich diese heftig romantischen Dates herbei, die er in Berlin auskosten möchte. Das ist aber ein Zwiespalt, aus dem er nicht wirklich herauskommt. Und das Schöne ist, wie der Regisseur zusammen mit der brandenburgischen Natur, die er sehr schön einfängt, so als lakonischer Resonanzraum. Das Schöne ist, wie der Regisseur das zeigt, dass die Sexualität des Mannes hier nicht das Problem ist, sondern eben das in den Griff bekommen dieses Lebens zwischen Familie, Verpflichtung und den Träumen, die man so hat.
Dieser Film hat auch den Preis für den politisch relevanten Film bekommen, vergeben von uns, von Deutschlandfunk Kultur und der Bundeszentrale für politische Bildung. Was macht denn diesen Film jetzt so politisch?
Ja, die Jury ist da sehr konsequent und setzt ehrlich gesagt mit diesem Urteil auch so eine Art Statement, nämlich, dass der politisch und gesellschaftlich relevante Film vielleicht nicht offensichtlich mit Schlagzeilen hantieren muss. Da hatten wir auch so Filme hier über syrische Flüchtlinge zum Beispiel. Die Jury sagt ganz deutlich, dass die Lebenswelten nicht heteronormativer Figuren anders erzählt werden sollen und vor allem, dass dieses Erzählen auch eine politische Haltung ist. Dazu muss man wissen, dass der Regisseur Schmidt zusammen mit seinem Drehbuchautor Tuke Royal zu einer ganzen Performance-Gemeinschaft gehören, die mit diesen Themen sich auch im Theater schon bewegen, vor allem so im Dunstkreis des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Dahingehend verstehe ich diesen Preis übrigens auch als Auszeichnung für dieses Performance-Kollektiv.
Die andere große Gewinnerin des Abends ist die Österreicherin Johanna Moder. Sie wurde als beste Regisseurin ausgezeichnet für ihren Film Waren einmal Revoluzzer mit Julia Jentsch in der Hauptrolle. Da geht es um die einstigen Ideale der linken Szene, hat uns Johanna Moder erzählt.
Wir haben alle unsere schlechten Seiten, auch wenn wir behaupten, dass wir sehr gut sind. Und der Mensch verbringt sehr viel Aufwand damit, besser zu scheinen oder zu scheinen, wie er gerne gesehen werden möchte. Und da können wir uns alle nicht ausschließen, auch wenn wir behaupten, dass wir so tolle Menschen sind.
Patrick Wilinski in Saarbrücken, worin besteht denn die Regieleistung von Johanna Moder?
Ja, vor allem so im Balancieren sehr komplexer Gefühlslagen zwischen den immer wechselnden Personenkonstellationen. Es geht hier um zwei Studienfreunde, die mittlerweile ja fest im Leben stehen, gehobene Mittelschicht, Wien. Und plötzlich holen die beiden einen russischen Dissidenten nach Wien, den kennen sie noch aus ihren Studienzeiten. Der kommt aber nicht alleine, sondern mit Frau und Kind. Und plötzlich ist dieses Revoluzzer-Dasein von damals in Frage gestellt. Die beiden benehmen sich furchtbar, schieben die russische Familie von einem zum anderen, die wissen gar nicht, wohin hin damit. Und es ist sehr schön zu sehen, wie die Regisseurin es schafft, dieser ganze Verrat des eigenen Idealismus nochmal in sehr klare und sanfte Bilder zu fügen. Ich fand das ein sehr, ja, vollkommenen Film dahingehend, dass alle Ebenen eines Films von Drehbuch über Schauspiel hier sehr schön zusammengehalten werden. Das ist eine sehr gute Entscheidung der Jury.
Eine österreichische Produktion hat auch den Publikumspreis gewonnen. Ein bisschen bleiben wir noch, heißt dieser Film des iranischen Regisseurs Arash Riahi. Was hat die ZuschauerInnen hier überzeugt?
Ja, es ist ein sehr traumhaft verspielter Film, der das Schicksal zweier tschetschenischer Flüchtlingskinder erzählt. Die kommen jeweils Bruder und Schwester in eine andere Pflegefamilie, aber irgendwie kommunizieren die Geschwister doch zusammen. Die haben zwar ein Handy, aber immer wieder gibt es dieses Smiley-Zeichen, dass sie sich abfotografieren. Und es ist sehr schön zu sehen, wie der Regisseur es hier schafft, so ein bisschen erinnernd an die zauberhafte Welt der Amelie, dieses tragische Schicksal dieser beiden Kinder, die kurz auch vorm Abschieben stehen, doch mit so einer märchenhaften Note zu versehen, ohne in Kitsch zu verfallen. Ich finde übrigens, da merkt man das Saarbrücker Publikum, das ist geschult. Die haben hier einen sehr intelligenten Film ausgezeichnet, der zudem noch auch funktioniert für eine breitere Masse.
Spiegeln denn die Preise insgesamt die Qualität des diesjährigen Jahrgangs?
Ich finde, da sich durch alle Preise so ein gewisser gesellschaftspolitischer Zeitgeist bewegt, dass der stärkste Aspekt dieses Jahrgangs nicht wirklich berücksichtigt worden ist, nämlich Filme, die die Kinoform feiern. Es gab mit Fellwechselzeit und For the Time Being zwei herausragende Filme, die vor allem eine sehr erwachsene Bildersprache hatten, die sich an der Grenze zwischen Genre-Kino und Installationskunst bewegt haben. Das haben wir so selten in dieser sehr reifen Form im deutschen Nachwuchskino. Ich finde, dass diese ästhetischen Handschriften in diesen Preisen fehlen und das ist ein bisschen schade.
Patrick Wilinski über das 41. Filmfestival. Max-Ophüls-Preis. Heute Abend wurden in Saarbrücken die Preise vergeben. Dankeschön. Die Tanzkritikerin Dorion Weikmann ist heute Abend für uns in Antwerpen. Dort hat der argentinische Tänzer und Choreograf Daniel Proietto den Ballettklassiker La Bayadère von Marius Pepita umgeschrieben, umgedeutet. Ein Stück, das zum klassischen Erbe des Balletts gehört, aber in letzter Zeit zum Zankapfel geworden ist. Dorion Weikmann in Antwerpen. Woran entzündet sich denn die Debatte um dieses Stück?
Die Debatte um dieses Stück entzündet sich daran, dass es ein Stück ist, was in Indien spielt. Es ist 1877 von Marius Petipa choreografiert worden und kam damals in St. Petersburg heraus. Marius Petipa, Franzose, hat vermutlich sehr viele französische Zeitungen gelesen und darin verfolgt, wie der britische Thronfolger Indien besucht hat, Zeichnungen gesehen, Bilder gesehen und hat daraus dann ein Ballett gemacht. Mit anderen Worten, wir können uns vorstellen, wir haben in Berlin auch eine Rekonstruktion davon gesehen, wir können uns vorstellen, das hat sehr viel mit exotischer Fantasie zu tun, aber wenig mit der Realität von Indien.
Also ein Eifersuchtsdrama zwischen der Tempeltänzerin Nikia und der Fürstentochter Gamsati. Beide rivalisieren um einen Krieger namens Solor. Was macht Daniel Proietto jetzt mit dem königlich-flandrischen Ballett daraus?
Daniel Proietto hat sich also ganz dezidiert vorgenommen, eine dekoloniale Fassung vorzulegen. Und das tut er gleich auf mehrere Art und Weisen. Also zum allerersten macht er aus Nikia Niki. Das heißt, er macht daraus einen Mann, der gerne eine Frau werden möchte. Auf die Art und Weise zieht er schon mal etwas ein, woran sich die Wahrnehmung bricht. Er zeigt die beiden anderen Figuren. Solor, der ja übrigens von Osiel Guneo getanzt wird, der in München sehr oft aufgetreten ist. Und das auch ganz wunderbar. Solor, der Krieger im Original, ist hier einfach ein reicher Sohn aus sehr gutem Hause, der erzogen worden ist, anders eben auch als im Original, mit Gamsati, also mit einer ebenfalls, man würde wahrscheinlich sagen, Oligarchentochter, und der versprochen ist. Und er verliebt sich aber nun in diesen Niki. Und auf diese Art und Weise entsteht natürlich wiederum ein ganz anderes Dreieck mit anderen Identitätsbeziehungen, als das im Original der Fall gewesen ist. Insgesamt ist es so, dass Daniel Proietto uns eigentlich eher auf eine Musical-Ebene führt. Das heißt, es wird getanzt, es wird gesungen, es wird gesprochen und zwar sehr fantastisch auch. Und er macht uns dadurch etwas klar, was wir eigentlich vergessen, wenn wir ins Ballett gehen, nämlich dass das Unterhaltung war. Die Leute haben das damals, die Aristokraten waren es ja vor allem, die haben es nicht angeguckt und sind da in Ehrfurcht versunken, sondern das war Unterhaltung. Und das ist sehr schön, dass Daniel Proietto uns eigentlich darauf stößt mit dieser Fassung.
Ja, und er hat von Michael Carson auch einen komplett neuen Score komponieren lassen.
Ja.
The game of love and death is fought out on the street. The winner gets the scraps. Death storms our lover's seat. But even if love wins, death still demands a share. It feeds on careless words, like wrong and right and fair.
Auch die Musik ist also sehr heutig in dieser Bayadère. Dorian Weikmann in Antwerpen, wird die denn live performt?
Ja, die wird live performt, also sowohl im Orchestergraben als auch auf der Bühne. Was wir gerade gehört haben, ist ein sehr bekannter belgischer Sänger, also hier in Belgien sehr bekannt, namens Guido Belcanto, der drei Gastauftritte in dieser Inszenierung hat. Und genau diese Musik erklingt eigentlich zu dem, man würde sagen, zu der Ikone dieses Balletts, nämlich dem sogenannten Reich der Schatten. Das ist im Original eine Szene, bei der 32 Tänzerinnen aus dem Hintergrund der Bühne in ganz weißen Kostümen, also als Geisterwesen, in Serpentinenschlangen nach vorne kommen. Und es gilt als eines der tollsten Stücke des Balletts überhaupt. Und insofern ist es sehr schön, dass man gerade dafür den Guido Belcanto gewonnen hat. Und was Daniel Proietto draus gemacht hat, ist auch super interessant. Er nimmt nämlich eben nicht nur Tänzerinnen, er nimmt auch Männer dafür. Und die steckt er eigentlich in eine Art von Fetischkleidung. Und er macht uns auch an dem Punkt noch einmal deutlich, wie sehr einfach dieses romantische, neoromantische, klassische Ballett eben auch gerade in den Frauen, in diesen weißen Geschöpfen, die ursprünglich mal waren in dem Reich der Schatten, einen Fetisch wirklich verehrt hat. Mhm. Ja, also Wesen, die nicht wirklich echt waren, sondern ganz klar, ja, Fetische.
Und wie entfernt er sich ästhetisch jetzt auch vom klassischen Tanz? Also was für eine Tanzsprache hat er?
Ja, er hat, also es gibt genau ein paar Spitzenschuhe auf der Bühne, die werden von Gamsati getragen. Also der im Original der Königstochter, hier würde ich sagen der Oligarchentochter, die bleibt klassisch in ihrem Bewegungsvokabular. Alle anderen gehen irgendwo in Richtung Jazz, in Richtung Musical. Also man fühlt sich manchmal wirklich an Jerome Robbins und die West Side Story erinnert. Ein Teil ist natürlich auch Bollywood und ein Teil ist wirklich Showtanz. Also vor allem gegen Ende kommt etwas, so ein Moment da rein, wo man denkt, huch, ist wirklich unterhaltsam und hat aber mit klassischem Ballett eben gar nichts mehr zu tun.
Und eben trotzdem eine postkoloniale Neudeutung. Hat Sie das alles in allem kurz zusammengefasst überzeugt?
Ja, es hat mich überzeugt. Es hat mich davon einmal mehr davon überzeugt, es gibt nicht so viele dieser Art, aber es hat mich einmal mehr davon überzeugt, wir brauchen die Originale in irgendeiner Form, aber wir brauchen auch diese Brechungen, gerade weil wir dann auch nochmal anders auf die Originale gucken, weil wir einfach sehen, wo die herkommen und wie die gemacht sind und wie viele Klischees die eben auch gearbeitet haben.
Rasa nach La Bayadère, Daniel Proiettos Neuinterpretation des Ballettklassikers in Antwerpen. Und das war die erste Kritik im deutschen Feuilleton. Dorian Weikmann, herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Derweil hat Arno Orzesek die Kulturpresseschau vorbereitet, heute im XL-Format der Wochenrückblick.
Mein Freund Hitler, titelte die Tageszeitung Die Welt. Mein Freund Adolf, die Süddeutsche Zeitung. Mein Freund der Nazi, die Wochenzeitung Der Freitag. Aber bevor jetzt jemand ans Auswandern denkt, das alles war natürlich nicht buchstäblich zu verstehen, als ob die hiesigen Feuilletons über Nacht monochrom braun geworden wären. Es ging stets um Jojo Rabbit, die Filmkomödie des neuseeländischen Regisseurs Taika Waititi, in der sich der 10-jährige Jojo während der NS-Zeit mit einem imaginären, aber dauerpräsenten Hitler herumschlägt. In der Welt befand Hannes Stein hingerissen, in diesem Film gelingt Waititi einfach alles,
nicht obwohl, sondern weil er von einer wahnwitzigen Prämisse ausgegangen ist und sein hüpfender, schlenkernder und im Übrigen natürlich vollkommen blödsinniger Über-Hitler ist mindestens so lustig wie der keifende, hustende Diktator, den einst Charlie Chaplin der Welt vermacht hat. In der Tageszeitung zeigte sich Barbara Schweizerhof dagegen verunsichert, konzidierte aber am Ende, ob Jojo Rabbit als Nazi-Satire funktioniert, sei dahingestellt. Als Geschichte eines Jungen, der aus erlernten Vorurteilen herausfindet, erweist sich der Film mit seiner ausgestellten Leichtigkeit als mitreißend und wunderbar großherzig. Zugleich blickten die Feuilletons restlos ernst auf den Holocaust zurück und auf den Jahrestag der Befreiung des KZs Auschwitz am kommenden Montag voraus. In der Welt hieß es, seit langem sucht man Hitlers Befehl für den Holocaust, dabei haben wir ihn doch. Man muss nur das Protokoll der Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1940 richtig lesen. Der Dichter Jeremy Adler, ehemals Professor am Londoner King's College, stellte seine Lektüre des unheilvollsten Protokolls der Geschichte vor und betonte, gerade durch geschicktes Verbergen liefere das Protokoll einen sicheren Beleg für den Führerbefehl. Dass Hitler den Genozid in den Gaskammern im Sinn gehabt haben muss, wird aus dem Vermerk klar, dass rund 11 Millionen Juden in Betracht kamen. Eine solche Aufgabe konnte nur durch den in Vorbereitung befindlichen industriellen Mord erfolgen. Weder Vernichtung durch Arbeit noch Massenerschießungen würden für die Beseitigung von 11 Millionen Menschen hinreichen. Die Zahl bestätigt den genauen Inhalt von Hitlers Befehl. Auschwitz vergessen, geht das? Fragt Anna Pritzkau in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von diesem Sonntag und ihre Antwort lautet ja. Pritzkau ist es nämlich selbst einmal passiert und nun denkt sie darüber nach, was aus der Erinnerung wird, wenn der letzte KZ-Überlebende tot ist. Ein bisschen Hitler, Himmler, Mengele und Eichmann-Thrill wird bleiben, aber Vergangenes wird so vergessen werden. Erinnern wird vollkommen leer sein und erledigt. Was also tun? Verstehen, dass es einerseits das Wir-Erinnern gibt, was wichtig ist, doch dass es andererseits ein Ich braucht, das nachdenkt, lernt, begreift, denn nur dadurch bekommt Erinnern auch eine wahre, große, richtige Bedeutung. Die meisten unter uns werden Anna Pritzkau gewiss beipflichten, aber wenn nun jemand Erinnerung für überbewertet hält, dann bräche vermutlich ein Streit darüber aus, wer wem seine Moral vorschreiben darf. Und diese Problematik ist so aktuell wie brisant. Sei wach, richte über andere, fühle dich gut, betitelte die Neue Zürcher Zeitung in sarkastischem Tonfall einen Artikel über Wokeness, worunter man laut NZZ eine gesteigerte Form der Political Correctness zu verstehen hat. Ihre Verfechter, so Simon M. Ingold, erklären sich als woke, eine von awake abgeleitete Wortkreation, die eine höhere Form von Bewusstsein in Bezug auf den prekären Zustand der Welt unterstellt. Woke ist, wer Autos und Flugzeuge als Fortbewegungsmittel ablehnt, wer sich der Fortpflanzung verweigert und Amazon boykottiert. Nicht woke ist, wer dem antiquierten Schönheitsideal 90-60-90 nachhängt und Ausstellungen von Balthus besucht. Greta Thunberg und Lukas Barefuß sind woke, Prince Andrew und Peter Handke sind es nicht. Ein verwandtes Thema griff die SZ auf. Thomas Steinfeld kritisierte die erblühende Normkritik in Schweden, die es darauf anlegt, gesellschaftliche Normen zu hinterfragen, aber sich dabei selbst zum Maßstab nimmt. Die Normkritik, so Steinfeld, hat die Macht und setzt die Norm, die nun wiederum nicht kritisiert werden soll. Eine solche Normkritik kann also letztlich nur eine Aufforderung zur Jagd sein. Fort mit allem, fordert sie, was eine Norm im verpönten Sinne verkörpert und das heißt etwas anderes als unsere Norm. Ob sie es zur Norm erheben oder nicht, die meisten Menschen halten Klimaschutz für geboten, einige jedoch nicht, weshalb sie über die Klimahysterie schimpfen, die wiederum von Sprachwissenschaftlern der TU Darmstadt zum Unwort des Jahres 2019 gekürt wurde. Kreisch, kreischte angesichts dessen der Freitag und bemängelte, es werde eine Krankheitsbezeichnung wieder hervorgekramt, die wir für sexistisch und überholt hielten. History is back. Ack, wir ertragen das nicht. Die hysterische Ausdrucksweise war gewiss ironisch gemünzt, aber ob so oder so, der Freitag fasste das Wichtigste über die Hysterie in seinem Wochenlexikon zusammen und hielt unter F fest: Frauenfeindlichkeit. Oh, wie gruselt's mir. Für den Mann scheint es nichts Angsteinflößenderes gegeben zu haben als die weibliche Sexualität, zugleich schamvolle Reinheit und libidinöses Begehren. Hysterie leitet sich von der altgriechischen Bezeichnung für die Gebärmutter ab und wurde als typische Krankheit des angeblich schwachen Geschlechts konstruiert. Tausende diagnostizierte Hysterikerinnen wurden im 19. Jahrhundert in neue Nervenheilanstalten eingewiesen. Als legitime Therapie galt die Entfernung der Klitoris. Die männliche Angstprojektion der kastrierenden Vagina fand ihre barbarische Konsequenz. Okay, Sie werden selbst entscheiden, ob Sie nach der Belehrung durch den Freitag das Wort Klimahysterie weiterhin, es sei kritisch oder affirmativ, im Munde führen wollen. Übrigens müssten wir die Feuilleton-Produktion der Woche mit einer einzigen Überschrift resümieren. Wir würden eine aus der FAZ wählen. Sie lautet: Was für ein Theater.
Arno Ozersek mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da. Dann geht's unter anderem um die Absage einer großen Iran-Ausstellung in Karlsruhe und die neue Edward-Hopper-Retrospektive in Basel.